Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Volker Stücklen hakt im Interview bei den Vertretern nach. Vom 29. Februar bis 7. März täglich um Punkt 12. Jetzt auf Radio Störfunk.
Halli, hallo, hier ist Radio Störfunk, der Störmelder, und hier ist Volker Stücklen am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Reihe in dieser Woche, die Interviews zum Landtagswahl 2016, den Kandidaten, der Kandidatin auf den Zahn gefühlt, so heißt ja unsere Reihe. Heute ist die vierte Sendung in dieser Reihe. Ich freue mich, wenn wieder viele Hörer dabei sind, und es gibt sicher auch einige Treue, die schon alle drei Sendungen mitgemacht haben. Liebe Grüße also hinaus ins Land, hier nach Schwäbisch Hall, nach Fellberg oder sonst wohin. Ich habe einen Gast hier, nämlich die Vertreterin, die Kandidatin der Partei Die Grünen für den Wahlkreis Schwäbisch Hall, Jutta Niemann. Herzlich willkommen, Frau Niemann.
Dankeschön. Hallo, Herr Stückler. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
Eine Stunde haben wir miteinander Zeit, über Themen, die die Wahl betreffen, miteinander zu reden. Wir sind ja in dieser heißen Phase des Wahlkampfes, noch ein bisschen mehr wie eine Woche. Bei manchen Parteien und Verantwortlichen flattern langsam die Nerven. Und die Bedingungen sind ja gerade nicht ganz einfach. Auch in diesem Jahr haben wir sozusagen ein Mainstream-Thema, das so die Parteien, die Themen überlagert. Seit dem letzten Herbst haben wir sozusagen die Frage der Flüchtlingszuströme, das Thema Asylanten. Und deshalb ist der Wahlkampf sicher überlagert mit diesem Thema, obwohl wir hier in Baden-Württemberg noch andere Themen haben, die wir auch bearbeiten müssen, denn wir wählen ja einen Landtag, der uns regiert die nächsten 5 Jahre, eben nicht nur zu dem Thema Flüchtlinge und Asyl, sondern alle anderen Bereiche, und das werden wir auch ansprechen. Ja, die Frau Niemann ist heute mein Gast, und ich bitte Sie, Frau Niemann, ein bisschen was zu Ihrer Person zu erzählen, wo Sie herkommen, warum Sie Kandidatin der Grünen sind. Bitte schön.
Also zu meiner Person. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Physikerin. Ich habe 3 Töchter im Alter von 18, 16 und 6 Jahren und lebe jetzt mit meiner Familie seit 16 Jahren in Schwäbisch Hall. Genau, meine zweite Tochter ist hier gerade geboren. Ich bin jetzt aktiv in der Politik bei den Grünen seit 2004. Damals gab es eine Initiative von der Bundeszentrale für politische Bildung, die Frauen in die Politik holen wollten.
Und damals haben Sie sich entschieden.
Habe ich in der Zeitung gelesen, und es war gerade so die Phase, wo ich eben zu Hause bei der Familie war und gemerkt habe, oh, hier in Schwäbisch Hall jetzt die Kommunalpolitik, das geht mich an und das macht für mich einen Unterschied. Oder ich möchte da mitentscheiden, was da passiert, und habe mich dann da gemeldet.
Und warum gerade die Partei Die Grünen? Es gibt doch so viele andere.
Das stimmt, ich war tatsächlich da auch nicht wirklich entschieden, habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass die Grünen, also dass es da inhaltlich sowieso ganz viele Überschneidungen gibt. Ich auch eigentlich auch schon immer Grün gewählt habe, aber vor allen Dingen der Politikstil auch genau das ist, was zu meiner Art, wie ich Politik machen möchte, passt.
Ja, klasse. Dann haben Sie sich also sozusagen vor gut 12 Jahren, 13 Jahren entschieden, und jetzt sind Sie nicht nur noch Stadträtin, sondern Kandidatin für den Landtag in Stuttgart. Das ist eine Stufe weiter.
Das stimmt, ja.
Ja, dann werden wir ein bisschen nachfragen, was Sie vorhaben in Stuttgart, Frau Niemann. Aber zunächst noch eine ganz wichtige Frage für uns Störfunker. Wir sind ja ein freies Radio, also kein kommerzielles und auch kein öffentlich-rechtliches, und wir werden finanziert auch aus den Mitteln der GEZ, also die Rundfunkbeiträge, die die Bürger zahlen, und der Störfunk bekommt über die Landesanstalt für Kommunikation die Mittel, die wir brauchen, um unser Studio zu betreiben und die Technik zu haben. Wie stehen Sie als Person und wie stehen die Grünen zur Zukunft der freien Radios?
Also die Frage haben Sie ja auch im Katalog gestellt. Ich habe da mich ein bisschen erkundigt und weiß, dass wir das auf jeden Fall unterstützen. Ich persönlich auch. Sowieso Pressefreiheit ist natürlich ein ganz hohes Gut in Deutschland, und dazu gehört auch die Vielfalt der Presse. Und die GEZ-Gebühren, denken wir auch, die sind nötig, um eben eine unabhängige Presse zu garantieren. Ob das jetzt unbedingt in dieser Form erhoben werden muss, das kann man diskutieren, aber wir haben das auch mitgetragen. Also auf jeden Fall diese Umstellung, ohne dann eben die diese Schnüffeleien, die dann nötig sind.
Mhm. Also das heißt, Sie sprechen sich auch aus für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen?
Ja.
Mhm. Ja. Ja, klar. Weil es unbedingt. Gibt durchaus ja auch eine Partei, die AfD, die zum Beispiel fordert, GEZ-Gebühren abschaffen, ist eine Abzocke und das wird so in Richtung Staatsrundfunk dann gedrängt. Also Sie stehen zu einem freien Radio.
Genau.
Ne?
Ja, 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 genau.
Ja, das ist wichtig für uns als Störfunk auch zu hören. Frau Niemann, Sie sind ja Land auf, Land ab in dem Wahlkreis unterwegs. Was, Sie machen Hausbesuche, haben Sie erzählt.
Besuche ist zu viel
ja,
gesagt.
Oder Sie klingeln.
Genau.
Sie klingen bei den Leuten, sie
ja.
gehen einfach nah ran an die Menschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was sagen denn die Bürger, die Bürgerinnen jetzt gerade? Was geht denen im Kopf und im Bauch rum? Was erleben sie da?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist schön, deshalb macht es auch Spaß, diesen Wahlkampf zu machen. Ganz, ganz viele Rückmeldungen, gerade zu Herrn Kretschmann, positive Rückmeldungen, dass der es ja einfach gut macht. Und ja, also dass der wahnsinnig hohe Anerkennung und Respekt im Land hat und jetzt hier in Schwäbisch Hall auch.
Tut natürlich gut, wenn man sowas hört, ne?
Unbedingt, ja.
Das gibt sogar Luft unter die Flügel, ne?
Ja. Und dann gibt's Einzelne, die halt ihre persönlichen Probleme sagen, was ja auch völlig in Ordnung ist, was ich ein Alleinerziehender meinte. Ich unterstütze euch, aber bitte vergesst die Alleinerziehenden nicht. Mhm. Wo ich dann sagen kann, ja, ich nehme das auf jeden Fall nochmal mit, obwohl das vom Grundsatz natürlich die Grünen, die Alleinerziehenden auf dem Schirm haben. Oder eine Arbeitslose, die da sagt und das einfach persönliche Situationen sind, die geschildert werden und
ja,
wo ich
ja, genau.
daraus lernen kann
ja.
dann ja auch. Und viele sagen gar nichts, sind meistens, es gibt auch negative Erlebnisse, aber meistens sind die Menschen tatsächlich angenehm überrascht, dass wir da wirklich an ja. die Tür kommen und uns die Mühe machen.
Ja. Und das, was die Koalition in den letzten 5 Jahren in Stuttgart gemacht hat, findet es überwiegend Anerkennung? Nicht nur die Person Kretschmann?
Schon auch. Also dieses konkrete Ansatzpunkte sind dann immer mal wieder die Bildung, oft
ja.
auch diese Fehlinformationen oder dieses, dass die Grünen ja das Gymnasium abschaffen wollen, dass ich immer richtig stelle, nein, das wollen wir nicht, das ist eine erfolgreiche Schule, die Eltern und Kinder wollen und wir wollen es nicht abschaffen, wir wollen es verbessern, G8 einfach mit weniger Belastung für die Kinder und Jugendlichen ausmachen. Und aber klar, gibt es gerade bei der Bildungspolitik immer wieder so ein bisschen...
Ja, da gibt es unterschiedliche Positionen
ja.
grundsätzlicher Art.
Aber ansonsten ist ganz viel positiv, eher positiv Rückmeldung.
Erleben ja. Sie auch, sagen wir, den Jargon der Parteien, der Verantwortlichen oder der Kandidaten? Hat sich da was verändert ins Negative, wie miteinander geredet wird, wie über die anderen geredet wird?
Kann ich jetzt nicht beurteilen. Also es gibt schon so dieses, oh, die Grünen wähle ich nicht, einzelne Stimmen. Und ich denke, das war sicherlich die letzten Jahre dann das Gleiche, wie es jetzt ist.
Ja, Frau Niemann, die Grünen sind ja so eine basisdemokratische Partei und Demokratieverständnis ganz groß. Wenn Sie jetzt sozusagen als Person, wie würden Sie das kurz beschreiben? Demokratie heißt für mich...
Demokratie heißt für mich, dass wir die Regeln bestimmen, wie wir zusammen leben wollen in unserer Gesellschaft und das in einem Konsens. Und ja, dafür müssen wir Mehrheiten finden. Das müssen wir diskutieren und dann Mehrheiten finden. Und dann.
Da gibt es die Aussagen, alle Gewalt geht vom Volke aus und deshalb gibt es Forderungen, sozusagen ähnlich wie in der Schweiz, sehr oft Bürgerbefragungen zu machen. Die Grünen möchten ja auch sozusagen Bürgernähe. Was ist da Ihre Position?
Also wir haben ja schon die direkte Demokratie verbessert. Ich denke, das ist jetzt mal ein erster Schritt. Da kann man auch noch weiterarbeiten. Aber das war jetzt eben der Konsens, der im Land gefunden wurde.
Ja.
Ich finde es vor allen Dingen ganz wichtig, die Beteiligungsmöglichkeiten, die jetzt nicht die repräsentative Demokratie ersetzt, sondern
ja.
im Prinzip ergänzt vor Ort. Gerade hier in Schwäbisch Hall haben wir da große Probleme.
Ja.
Also es ist gibt Ansätze, aber muss noch ganz, ganz viel getan werden, um wirklich Entscheidungen innerhalb der Stadt mit den Menschen zu treffen. Und ich glaube, wenn man die gut mit einbindet und fragt und dann gibt es bessere Lösungen, dann gibt es akzeptiertere Lösungen und dann gibt es manchmal auch billigere Lösungen.
Ja, danke. Zu diesem Begriff, nächster Begriff, Menschenwürde, heißt für mich?
Sie ist unverletzbar und gilt für jeden Menschen.
Egal welcher, Hautfarbe, Religion,
Herkunft, Religion
und so weiter. Ja.
Unverhandelbar.
Unverhandelbar, steht im Grundgesetz. Toleranz.
Toleranz ist wichtig und hat aber Grenzen. Also ich denke, es gibt Gesetze hier im Land und an die haben sich auch alle zu halten. Und
Aber das heißt, Toleranz heißt auch akzeptieren, Mehrheitsentscheidungen?
Auch, ja, natürlich.
Also
auch demokratische Gepflogenheiten dann akzeptieren, auch wenn sie nicht meinen Überzeugungen entsprechen.
Genau, dann wären wir ja auch schon bei diesem Stichwort Akzeptanz. Dankeschön, dass Sie diese Begriffe uns sozusagen nochmal erläutert haben aus Ihrer Sicht und der Partei. Und jetzt machen wir eine Verschnaufpause. Es gibt Musik von der Frau Niemann. Sie hat Musik mitgebracht und das, was jetzt über den Äther geht an Musik, ist Ihre Musik.
Du hörst Radio Störfunk.
In Schwäbisch Hall die 97.5 oder im Livestream weltweit unter störfunk.de.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Und im Studio ist mein Gast, Frau Jutta Niemann. Herzlich willkommen, habe ich gesagt. Sie hat sich schon vorgestellt. Und wir tauchen jetzt ein in die einzelnen Fragerunden. Ein Thema, das ja uns Bürgerinnen und Bürger schon jetzt seit Monaten doch umtreibt und manche Leute auch in Ängste versetzt. Seit letzten Sommer oder Herbst sind doch große Mengen von Flüchtlingen und Asylbewerbern über die Grenzen Richtung Deutschland gekommen, über 1 Million im letzten Jahr, 100.000 nach Baden-Württemberg. Und das macht vielen Bürgern Angst, Sorge, wie geht's weiter, wie kommen wir mit rum, schaffen wir das? Die Frau Merkel hatte gesagt, wir schaffen das. Wie ist die Position der Linken? Sie haben ja in der Landesregierung ja auch zu diesem Thema...
Der Grünen, meinen Sie.
Der Grünen natürlich, hier auch dazu Beschlüsse gefasst, die Grünen. Wie schätzen Sie die Lage jetzt ein? Wir haben ja auch die Beobachtung, was gerade in Griechenland läuft. 8.000 bis 10.000 Menschen sind an der Grenze und kommen nicht weiter. Machen wir die Grenzen zu und ist es gut oder was gibt's für ein Konzept?
Also ich finde, genau da in Griechenland an der mazedonischen Grenze sieht man ja jetzt, dass das überhaupt nicht die Lösung sein kann, da jetzt wieder Zäune und Mauern und irgendwas hochzuziehen, weil die Menschen aus so großer Not fliehen, dass sie sich auch nicht von sowas aufhalten lassen. Also es wird unsere Probleme nicht lösen. Aber da natürlich ganz schlimme Zustände, wo die Mauern und Zäune dann stehen, schaffen. Außerdem finde ich wirklich ein Europa mit Mauern und Zäunen eine ganz schreckliche Vorstellung. Und eine Mauer oder ein Zaun um Deutschland herum ist für mich völlig absurd. Aus verschiedenen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, wo jetzt schon die Wirtschaft sagt, das wird ihr schaden.
Und ja, ja.
Also ich denke, deshalb ist es völlig klar, man muss ganz klar an die Fluchtursachen rangehen. Das ist ja inzwischen zum Glück auch Konsens und ich hoffe, da wird jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet, wobei das keine einfachen Lösungen geben wird. Das sind Dinge, die über Jahre, Jahrzehnte
schiefgelaufen sind.
Ja, ein ganzer Kontinent oder eben über EU-Subventionen, wo Fischbestände leer gefischt werden, sodass eben Menschen in Afrika schlicht keine Lebensgrundlage mehr haben. Waffenexporte. Unterstützung von Regimen, Unrechtsregimen. Ja, ja. Also das wird man nicht schnell lösen können, muss man aber tun. Und das andere ist dann dieses, wir brauchen eine europäische Lösung, damit die Lasten so verteilt werden, dass alle Länder damit zurechtkommen können. Und ich bin ja auch Kreisrätin hier im Landkreis Schwäbisch Hall. Und bisher ist mein Eindruck vor Ort, natürlich ist es nicht einfach, natürlich ist es eine große Herausforderung. Aber vor allen Dingen auch durch die große Hilfsbereitschaft von Ehrenamtlichen, von den Menschen vor Ort, die sich wirklich sehr gut organisieren und wahnsinnig hilfsbereit sind und Dinge tun, ist es vor Ort hier noch in Ordnung. Das funktioniert. Wir bringen die Menschen unter.
Wird da nicht nur unnötig Angst geschürt, wenn man die reale Entwicklung sieht, läuft es verhältnismäßig gut. Ich erlebe es auch in meiner Gemeinde so. Aber da wird geschürt und Ängste hochgekocht. Da stecken doch irgendwelche andere Interessen dahinter.
Das glaube ich auch.
Dass man hier mit falschen Dingen die Leuten Angst macht und sagt, ihr könnt euch nicht mehr auf die Straße wagen, wir brauchen mehr Polizei, die Leute gehören nicht hierher und so weiter. Die Gründe sind ja, haben Sie gerade geschildert. Wie geht man jetzt um mit denen, die als Kriegsflüchtlinge kommen und mit denen, die als politisch Verfolgte kommen und mit denen, die denen es nur schlecht geht?
Also die Menschen mit Bleibeperspektive, also vor allen Dingen ja Syrien im Moment, die müssen natürlich so schnell wie möglich integriert werden. Das heißt, und Integration läuft am allerersten über Arbeitsplätze. Das heißt, wir müssen gucken, Spracherwerb ist das erste Voraussetzung, um hier Arbeit zu finden, Arbeit leisten zu können. Da geht es jetzt schon los, dass eben die Sprachkurse angeboten werden, auch vom BAMF. Das ist sicherlich gut. Das muss besser organisiert werden. Soweit ich das höre, ist es sehr unterschiedliche Niveaus. Also es muss man einfach auch besser organisieren, sodass die Leute, die die Sprache schnell lernen, da auch die Möglichkeit zu haben und andere bessere Unterstützung
kriegen.
Da lernt
man auch draus aus Fehlern oder die Erfahrungen sind halt auch nicht dafür so viele, die auf einmal da sind. Ne?
Genau, und da muss man einfach alle, die beteiligt sind, hier in Halle das Goethe-Institut und Volkshochschule
und so weiter,
die alle an einen Tisch bringen, das Agentur für Arbeit und da gucken, wie finden wir da jetzt gute Lösungen, damit wir da immer besser werden und da immer schneller zukommen, den Leuten Deutsch beizubringen. Und dann zu gucken, wie können wir sie in den Arbeitsmarkt integrieren. Hier ist ja wirklich ein Fachkräftemangel. Hier ist auch vor allen Dingen ein Mangel an jungen Leuten, die die Ausbildungsplätze besetzen wollen. Ja. Das Handwerk hat ganz viele unbesetzte Ausbildungsplätze. Also auch die haben ein Interesse dran, dass wirklich da jetzt die motivierten Menschen, und die sind motiviert, mit denen ich gesprochen habe, die sagen wirklich, wir möchten nicht hier sitzen und nichts tun. Wir möchten hier uns einbringen und arbeiten vor allen Dingen. Dass denen die Möglichkeit dann auch gegeben wird, vielleicht erstmal über Praktikumsplätze und ja, aber da müssen einfach...
Ja, man muss wollen und man muss Ideen auch entwickeln.
Ja.
Andere Gruppierungen, andere Parteien versuchen sozusagen alles in diese eine Ecke zu schieben, zu sagen, die wollen gar nicht, die liegen uns nur auf der Tasche und die brauchen wir eigentlich gar nicht. Und was heißt das dann für die Gruppe, die eventuell wieder unser Land verlassen muss? Wie geht man damit um? Abschiebungen?
Also es gibt ja schon ein Rückführungsmanagement, wirklich Beratung, sowohl hier im Landkreis als auch in den Leas schon, die einfach aufklären und sagen, die eben gerade in Mazedonien und in diesen Ländern ist einfach die Anerkennungsquote so niedrig, dass es hat keine Aussicht, dass ihr auf diese Art und Weise über einen Asylantrag eine Chance habt, in Deutschland zu bleiben. Und da gehen auch ganz viele Menschen dann freiwillig zurück. Und da muss man dann natürlich, wir brauchen im Prinzip ja eine Arbeitsmigration. Deutschland wird nicht ohne zusätzliche Leute. Ich glaube, es gibt eine Berechnung, dass man 500.000 Menschen Nettozuzug in Deutschland brauchen, um den demografischen Wandel irgendwie abzufedern und die Wirtschaft laufen kann. Und den Leuten muss man eine andere Möglichkeit geben, um nach Deutschland zu kommen. Da ist dieser Einwanderungskorridor eine erste Maßnahme, aber das müssen wir ein modernes Einwanderungsgesetz schaffen.
Sind denn die Flüchtlinge und Asylbewerber ein Risiko, ein Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung?
Also nach den Zahlen nicht. Und ich habe jetzt auch extra noch meinen Ellwang angerufen, wo das ja auch erzählt wird und wirklich auch Gerüchte bei mir ankommen. Der erste Laden hätte schon zugemacht und die Leute trauen sich nicht mehr auf die Straße. Das ist nicht die Realität in Ellwang, sondern die Statistik sagt eindeutig, dass es prozentual nicht mehr Verbrechen und Kriminalität gibt als vorher. Die absolute Zahl steigt, weil mehr Menschen da sind. Das sind aber auch ganz viele kleine Delikte, Ladendiebstahl und sowas, aber auch es hat noch kein Laden zugemacht. Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt, zumindest nicht wegen der Flüchtlinge, sondern die Läden sind eher froh, weil halt eingekauft wird.
Ja, genau.
Und auch die Stadt ist belebt wie immer, also die Menschen trauen sich
Und die
sich
Frauen
aus.
Können und Mädchen können in Ellwangen auch abends noch durch die Stadt gehen.
Ja, also ich habe extra nachgefragt und mir wurde versichert, ja, das ist so.
Ja, das ist, denke ich, ja, es ist ja so zu beobachten, dass über die Netzwerke Facebook und Co. Dinge verbreitet werden, Halbwahrheiten, Lügen, die dann geglaubt werden und die Wahrheit wird als Lüge hingestellt. Das heißt also, hier wird alles auf den Kopf gestellt, nur um sein eigenes Menschenbild zu bestätigen.
Ja,
kann man das so beobachten? Ja, es gibt noch eine Beobachtung oder eine Aussage auch von denen, die Gegner sind der Flüchtlinge, die sagen, da kommen viel zu viele Muslime ins Land. In ein Land, christliches Abendland. Was sagen Sie da dazu?
Also ich habe da auch große Schwierigkeiten mit, weil also christliche Werte sind für mich in allererster Linie Nächstenliebe und also stellt wirklich ja das Menschenrecht ganz in Vordergrund, das Christentum, und damit zu argumentieren, jetzt anderen Menschen da quasi Rechte abzusprechen. Und natürlich gibt es in allen Religionen radikale Strömungen und die sind nicht akzeptabel und die sind weder, ja, sind in keiner Religion akzeptabel und dagegen muss man vorgehen. Aber zu suggerieren, dass alle, die muslimischen Glauben sind, diesen radikalen Strömungen angehören, das ist eben völlig falsch. Und also
viele Christen sind ja auch jetzt im Einsatz als Ehrenamtliche, weil die sagen, aus meinem Glauben heraus will ich und muss ich helfen. Die Leute sind in Not, die brauchen Hilfe.
Und auch die Kirchen positionieren sich ja eindeutig.
Ja. Und da gibt's aber ja massive Kritik, gerade aus der Seite von der AfD. Die sagen, die Kirchen, die kümmern sich zu sehr um Muslime als um ihre eigenen Leute. Und die Kirche seien ja nur Staatsdiener. Also da wird die Kirche hier ziemlich abgewatscht. Auch dann die Christen, die sich sozusagen einsetzen als Ehrenamtliche, die werden damit ja auch abgewatscht.
Aber das ist wieder das, was Sie sagen. Ich finde, es wird alles nur instrumentalisiert. Also wenn man wirklich auf den christlichen Glauben guckt, dann muss man sich, also dann darf man diese Menschen nicht so behandeln wie die AfD und was das tut mit Verleumdungen und Hetze und billigen Parolen, sondern dann muss man gucken, dass ich diesen Menschen helfe, wie das auch die Kirchen sagen.
Ja, also hier wurde gesagt, dann muss man halt aushalten, dass diese Leute hier nicht zu uns kommen können. Und Kinderaugen dürfen uns nicht schwach machen.
Ja, das sagt für mich schon alles.
Also das heißt, kein Mitleid.
Und ich meine, Frau Petri und Frau Storch haben es ja dann auch wirklich irgendwann ja auch gesagt, dass sie selbst auf diese Menschen schießen würden. Also das finde ich, ja.
Der Störmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Ja, meine Kandidatin, unsere Kandidatin hier im Studio, die Kandidatin vom Wahlkreis Schwäbisch Hall für die Grünen, hat ja schon in der letzten halben Stunde viele meiner Fragen schon beantwortet und wir haben sie kennengelernt, wo ihre Position ist und wofür sie kämpft und wofür ihr Herz schlägt. Wir kommen zum nächsten Themenbereich, Bildungspolitik, und da geht's ja gerade fast ein Riss durch unser Ländle, nämlich die Frage, welches Schulkonzept ist das Richtige, die grün-rote Regierung, muss ich richtig rum sagen, hat ja sozusagen einen Paradigmenwechsel geschaffen, nachdem sie die Regierung vor 5 Jahren übernommen hat, nämlich dieses dreigliedrige Schulsystem etwas aufgeschnürt und hat die Gemeinschaftsschule-Konzeption ins Land gerufen. Und jetzt gibt es die Frage, kann das so weitergehen? Wie sehen die Linken diese Die Grünen, Entwicklung, und möchten sie das gern weiter betreiben oder soll man das stoppen? Was ist denn da dran an der Kritik vieler Eltern?
An der Kritik vieler Eltern, sagen Sie? Ich habe jetzt von den Eltern noch gar nicht so die Rückmeldung gekriegt. Ich weiß auch, dass, also genau, die CDU macht natürlich Stimmung im Land gegen Gemeinschaftsschule. Ich weiß aber, also es ist ja Tatsache, dass ganz viele CDU-Bürgermeisterinnen, Bürgermeister vor Ort die Gemeinschaftsschule aber haben wollen und beantragen und natürlich auch schon haben inzwischen CDU-Gemeinden. Und es ist ja auch nicht, also das Schulsystem war ja, dieses dreigliedrige Schulsystem war ja vorher schon klar, das funktioniert nicht mehr. Die Hauptschulen sind eben völlig ungesteuert ausgestorben, weil die Eltern da schon entschieden haben, wir möchten die Kinder da nicht hinschicken. Und dadurch war dann, also hatte man im Prinzip einen Flickenteppich übers Land und niemand wusste, man konnte nicht mehr garantieren, dass die Schulabschlüsse wohnortnah gemacht werden können. Und das ist was die grün-rote Landesregierung jetzt angepackt hat, einen regionalen Schulentwicklungsplan zu machen, was ich für ganz, ganz wichtig halte und wirklich auch die CDU hat sich da nicht rangetraut, weil es natürlich auch Schulschließungen bedeutet. Ja. Aber um das zukunftsfähig zu machen, unser Schulbildungssystem, ist es auf jeden Fall ein notwendiger Schritt. Und das haben wir jetzt getan. Und da ist die Gemeinschaftsschule eine ganz wichtige Säule drin, die einfach langes gemeinsames Lernen und eine individuelle Förderung jedes Kindes vorsieht.
Was ist aus Ihrer Beobachtung denn der Hauptgrund, warum zum Beispiel die CDU sich so dagegen stemmt?
Sie haben jetzt schon dieses Ideologie-Geschichte reingebracht. Also ich sehe da eigentlich nur eine Ideologie, die da das ablehnt, weil, wie gesagt, vor Ort die Leute sind zum Teil unterstützen das System, auch von der CDU, weil es einfach Sinn macht, in ländlichen Strukturen diese Schulform anzubieten. Und man ja auch in ganz vielen anderen Ländern sieht, dass sie funktioniert.
Und man schafft ja eigentlich auch nichts ab.
Das kommt noch dazu. Sie wird ja nur ermöglicht, die Gemeinschaftsschule. Keine Gemeinde, keine Schule wird gezwungen, das zu machen, sondern nur, wo es vor Ort von Schule, von Gemeinde, von den Eltern gewollt ist, wird diese Gemeinschaftsschule eingeführt.
Und Gymnasium werden wir weiterhin haben.
Gymnasien werden wir weiter haben. Wir werden wir auch stärken. Die Realschulen haben wir gestärkt. Wir haben die Berufsschulen gestärkt.
Also von daher
alles.
Es ist eigentlich auf einem guten Wege, dass jetzt eine neue Landesregierung wieder geführt von den Grünen unter Herrn Kretschmann ja auch sicher komplettieren will oder weiter ausbauen will.
Genau, da muss man weiter dran arbeiten. Natürlich ist es ein Bildungssystem umzubauen, ist, denke ich, immer eine heikle Geschichte und da muss man sehr sorgfältig mit umgehen. Ist vielleicht auch am Anfang zu viel gewollt worden, der beim Regierungswechsel. Von daher, da braucht man einfach die Zeit, da muss man gucken, wo müssen wir nachsteuern, das muss man evaluieren, das wird getan und dann muss man einfach gucken und das kontinuierlich verbessern und da weiter Ressourcen reinstecken. Und das möchten wir tun.
Also diese jetzige Koalition braucht eine Bestätigung eigentlich, um hier weiterarbeiten zu können.
Ich denke auch, nach 5 Jahren sind viele Dinge auf einen guten Weg gebracht worden und angestoßen worden, die lange, lange eben liegen gelassen wurden aus verschiedenen Gründen. Und da braucht es dringend Zeit, um weiter zu arbeiten und dem Land geht es ja wunderbar. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt nach 5 Jahren zeigen konnten, das Land geht nicht unter und die Industrie wandert nicht ab und irgendwas, sondern das Land steht bestens da.
Ja, besser als je zuvor, kann man sagen. Ja. Und das wird leider nicht so deutlich gesehen von vielen. Und das ist auch wiederum die Frage, mit welcher Brille schaut man was an. Ne?
Wobei, wenn ich hier in Betriebe gehe, mit der Wirtschaft spreche, dann kriege ich da schon die Rückmeldung. Ja, Grün-Rot hat eigentlich alles richtig gemacht die letzten 5 Jahre.
Und ist also nicht die Welt untergegangen.
Ne? Nee, keine Firma ist abgewandert.
Ja, klar. Ein anderes Streitpunkt ist ja noch dieser Bildungsplan, der jetzt sozusagen auf dem Tisch liegt. Und das besonders gibt es gerade im Land Streit oder eine Aktion, wo eine Gruppierung versucht, gegen diesen Bildungsplan Stimmung zu machen, speziell auch gegen den Sexualkundeunterricht in den Schulen und auch in den Kitas. Es gab hier eine große Demonstration am letzten Sonntag in Stuttgart mit Pro und Contra. Wie ist denn da die Position der Grünen?
Die Position der Grünen ist, dass ich diese Kritik überhaupt nicht verstehe. Ich habe wirklich dann die Bildungsleute gefragt und selber im Bildungsplan nachgelesen und versucht mal rauszufinden, um welche Stelle geht's denn eigentlich. Im Bildungsplan steht nichts dergleichen drin, was von den Leuten, die da jetzt gegen protestieren, immer suggeriert wird. Also es sind ihre eigenen Fantasien, keine Ahnung, wo die herkommen, die sie da rein projizieren. Der Sexualkundeunterricht bleibt genau in den gleichen Klassen, wie er vorher schon war. Und ansonsten geht es um Toleranz.
Ja.
Da geht es, und vielleicht mal als praktisches Beispiel, geht es zum Beispiel darum, wenn Rechnen gelernt wird in der, weiß nicht wievielten Klasse, um eine Aufgabe, Klaus und Peter heiraten, sie laden 100 Gäste ein. Durchschnittlich reicht eine Torte für 10 Menschen, wie viel? Also das ist das, dass es da jetzt eben nicht ausschließlich um Mann-Frau-Familien geht, sondern irgendwie auch mal erwähnt wird, dass es auch andere Formen des Zusammenlebens gibt und Menschen mit, und das ist Toleranz und das ist dringend notwendig, weil Schule Sau ist tatsächlich ja immer noch ein Schimpfwort auf unseren Schulhöfen und das kann es ja nicht sein.
Genau. Ja, also da denke ich, muss man nochmal deutlich aufklären, was eigentlich Sache ist. Aber wir haben es vorhin schon angesprochen, die Dinge, die manche Leute im Netz oder in der Öffentlichkeit durch Flyer transportieren, nicht nachprüfbar sind, werden eher geglaubt als die Fakten. Und ich denke, das sind wichtig für die Parteien, auch für die Grünen, das nochmal deutlich zu formulieren, was Fakt ist.
Ja, also ich sage dann auch immer, wenn ich da jetzt mit konfrontiert werde, lesen Sie bitte oder zeigen Sie mir die Stelle im Bildungsplan, die Ihrer Meinung nach sowas rechtfertigt, was hier behauptet wird. Und Sie werden sehen, Sie werden diese nicht finden, diese Stellen. Es ist einfach falsch, was da erzählt wird.
Ja, also das wird für die neue Landesregierung sicher eine wichtige Aufgabe, da weiter zu arbeiten, weiter zu stricken, dass solche Dinge recht zurechtgerückt werden und dass man niemanden verängstigt. Wie sieht es denn aus in unserem Bildungssystem? Geht es ja auch darum, dass die Flüchtlinge und Asylbewerber die deutsche Sprache erlernen, etwas wissen über Gemeinschaftskunde, über unser Land. Ist es in guten Händen, in trockenen Tüchern, wie das läuft in den Schulen und in der Volkshochschule?
Also ich habe jetzt die Rückmeldung vor allen Dingen aus beruflichen Schulen, ja, wo diese Vorbereitungsklassen sehr gut laufen. Also aus Öhringen hat mir eine Lehrerin erzählt, dass die da ein bisschen Sorge hatten, weil 5 Klassen irgendwie gleichzeitig da, glaube ich, neu anfangen, ja, sollten und ob das dann irgendwie Spannung gibt oder was. Aber da sind dann Patenschaften organisiert worden von eben Schülerinnen, die schon immer da sind und den neuen Kindern und Jugendlichen.
Und
es sind genug Lehrkräfte da und sie sagt, es läuft wunderbar. Und gerade über diese Patenschaften ist da ein wirklich gutes Miteinander. Sie hatte ein bisschen Sorge, einfach ob es reibungslos klappt von Anfang an und es läuft problemlos.
Es spricht ja eigentlich auch für die jungen Leute, die da mitmachen auch, dass die so offen sind und niemand ablehnen, sondern einfach sagen, so, das probieren wir, das machen wir jetzt. Ne?
Ich glaube, immer in dem Moment, wo der persönliche Kontakt da ist, ist es im Prinzip ja auch wirklich klar, dass die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, wirklich ja weder Angst einflößen noch sonst irgendwas sind.
Es sind keine Monster und keine Roboter auch nicht. Ne? Ja, das denke ich, ist eine große Aufgabenstellung, da muss man dran weiterarbeiten. Mhm. Gehen wir zum nächsten Themenfeld. Die Zeit läuft, wir haben noch 20 Minuten in unserem Programm. Sie sind begeisterte Radfahrerin. Frau Niemann.
Genau, ich versuche alles mit dem Fahrrad zu machen hier in Schwäbisch Hall.
Das heißt, Sie sind ganz stark für den öffentlichen Nahverkehr engagiert.
Auch, ja.
Und was brauchen wir? Sie kennen ja den Zustand im Moment. Ist es in Ordnung, so Haller Kreisverkehr und der ÖPNV hier auf den Bahnstrecken? Oder wo fehlt es denn da eigentlich?
Also es fehlt natürlich in der Fläche schon noch an vielen Angeboten. Ich musste letztens nach Ilshofen am Wochenende und wir haben ein Auto in der Familie und das war halt anderweitig belegt und es war unmöglich, mit Öffentlichen nach Ilshofen zu kommen.
Ja.
Also ich habe mir dann, Glück eine Mitfahrgelegenheit bei jemand anders gefunden, aber mit Öffentlichen war es nicht möglich. Und so ist es natürlich in einem Flächenlandkreis, ist es schon schwierig, ist es natürlich, aber wir von den Grünen streben da eine Mobilitätsgarantie an, die wirklich von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr nachts sagt, einmal in der Stunde können Sie mit Öffentlichen von hier nach da kommen. Mhm. Das muss sicherlich eine Kombination aus Zug, Bus,
Bahn,
auch Sammeltaxis,
Ruftaxis,
diese Rufbussysteme, sowas sein. Da muss man intelligente Konzepte finden, sicherlich auch. Da ist sicherlich dann auch die Digitalisierung hilfreich, dass man darüber Kommunikationsplattformen schafft. Mhm. Aber ich finde, das muss angeboten werden. Das ist eine Frage auch also zum einen des Klimaschutzes, dass wir eben weg vom Auto kommen, der ja für 30% oder der Verkehr für 30% der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und aber auch der Gerechtigkeit, weil einfach viele Menschen nicht Auto fahren können oder wollen. Kinder, Jugendliche, Menschen mit Handicap, ältere Leute. Mhm. Und die müssen, also Mobilität ist schon ein hohes Gut in unserer Gesellschaft und das müssen wir ermöglichen.
Wir sehen doch das Autoland Baden-Württemberg.
Ja, das unterstützt der Herr Kretschmann ja auch. Und ich merke es auch, es ist schon viel Autozulieferindustrie. Also
auch in der Region.
Das ist so, genau. Aber deshalb müssen wir ja trotzdem zukunftsfähige Autos bauen und trotzdem Alternativen mitdenken.
Brauchen wir dann also sozusagen diese neuen Züge, die jetzt da kommen, endlich nach den neuen Verträgen? Das kam ja im Land.
Genau, sehr gut ausgehandelten und
da wurde ja Geld gespart und Qualität verbessert, habe ich gelesen. Ja. Jetzt fehlt es ja noch ein bisschen an den Bahnhöfen in Schwäbisch Hall und Greilsheim. Hoffentlich tut sich da auch noch was. Brauchen wir die Stadtbahn von Waldenburg und Öhringen nach Schwäbisch Hall?
Ja, von mir aus unbedingt. Also am liebsten die Stadtbahn. Ein erster Schritt wäre jetzt zum Beispiel einzelne Haltepunkte zu reaktivieren. Sulzdorf gibt es Berechnungen, dass das auch wirtschaftlich wäre. Und das sind dann auch so Dinge, also man sieht es ja auch an Öhringen, an dem Abschnitt Heilbronn-Öhringen, dass das
da
funktioniert
läuft es gut,
und dass es die Leute in die Bahn bringt. Also dass es eine Alternative dann auch wirklich ist. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt den ÖPNV auch umstellen, dass es wirklich nicht nur, im Moment läuft es ja hauptsächlich über Schülerinnen-Schüler-Verkehr,
ja,
sondern das ist wirklich
die breite
unabhängig
Bevölkerung,
davon
ja,
auch ja, ja. Sinn macht und läuft mhm. und finanziert ist.
Ja, man hat ja jetzt gerade das Angebot von Künzelsau nach Waldenburg sozusagen auf einen Stundentakt umgestellt. Da geht es ja auch, ne, dass mhm. man alle Stunde, jeden Tag von hin und zurück kommt zum Zug zum Beispiel. Ne? Das, und ich denke, da muss man Ideen entwickeln. Machbar ist sicher vieles. Und wenn man die Energieziele, die wir haben nach dem Umweltabkommen von Paris, wo steht Baden-Württemberg, das wäre sozusagen auch das nächste Themenfeld. Da ist ja sozusagen der ÖPNV ja ein Baustein dazu.
Mhm, genau.
Sonst kommen wir ja gar nicht in die Richtung. Ne? Die Frage an Sie, Frau Niemann, wir machen eine kleine Luftverschnaufpause, denke ich, es tut uns gut. Und dann gehen wir nochmal zur Energiepolitik.
Okay.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind in der Schlussphase. Die letzte Viertelstunde hat angefangen in unserer Sendung, der Check für die Landtagswahl. Mein Gast ist Jutta Niemann von den Grünen. Und jetzt kommen wir noch zu zwei kleineren Themenfeldern. Frau Niemann, Sie sind ja Physikerin von Beruf. Und deswegen ist die Energiepolitik für Sie wahrscheinlich auch ein Lieblingsthema. Wie steht's denn hier im Ländle bei uns mit den Energiezielen? Wie sieht's mit Windkraft und Solar? Sind wir da gut vorangekommen die letzten 5 Jahre und wo geht's hin?
Also zum Glück haben wir da jetzt tatsächlich was erreicht. Gerade bei der Windkraft hat es ja eine Weile gedauert, weil bisher da ja tatsächlich eine Verhinderungspolitik war. Und auch ganz, ganz viele Grundlagen vom Arten und gerade vom Artenschutz ja. gefehlt haben, um da den Ausbau dann voranzubringen. Jetzt ist da aber ja wirklich einiges auf den Weg gebracht worden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele Windräder jetzt neu gebaut sind, aber es sind viele schon gebaut, es sind viele genehmigt und jetzt gehe ich davon aus, dass wir diese 10% bis 2020
ja.
mhm. erreichen können, mhm. Mhm. was ja auch eine überschaubare Fläche im Land bedeutet. Und ich bin total beruhigt, dass es hier wirklich ja auch große Diskussionen gab, gerade in Michelbach zu den Windrädern.
Und ja.
Bei mir kommt jetzt zumindest, seit die Windräder da sind, wenig Kritik noch an, sondern ich habe das Gefühl, dass da auch viele Ängste da waren und jetzt aber, ja. wo man sieht, die stehen
real,
und,
ja.
und real die Akzeptanz doch sehr, sehr viel höher ist.
Ja, ja. Mir geht es eigentlich auch so, wenn ich durch den Meinharder Wald fahre und die beiden großen Räder bei Löwenstein sehe, es ist fast schön anzuschauen, wie die da stehen.
Ich finde es auch und die Stadtwerke haben da mal eine Statistik gezeigt an einem Wintertag, der war zwar schon ein bisschen sonnig, aber jetzt auch nicht übermäßig windig und da haben wir wirklich hier im Netz, haben Sonne und Wind gereicht, um den ganzen Netzbedarf zu decken und das finde ich toll.
Ist fast ästhetisch, wie die so ruhig da stehen und sozusagen die Energie. Manche behaupten ja, wir hätten inzwischen zu viel Windkraft und Solar auf dem Markt und wir müssten sogar exportieren.
Die Zeiten gibt es, von daher ist es auch ganz wichtig, dass wir natürlich in die Speicherung investieren und da vorankommen. Es ist ganz wichtig, dass wir in intelligentes Lastmanagement der Netze kommen,
ja.
dass man wirklich guckt, wann ist der Strom da, wann kann ich ihn abgreifen und dann eben auch, wann ist er nicht da, weiß ich, große Kühlhäuser oder sowas, dass man da wirklich ein Lastmanagement macht und natürlich auch eine Verteilung innerhalb der Regionen erreicht, dass wenn die Sonne nicht überall scheint, dass ich aber den Strom trotzdem verteilen kann. Also da müssen wir weitermachen, gerade diese intelligenten Netze weiter ausbauen,
ja.
Speicherung. Wir werden nicht ganz um die großen Übertragungsnetze auch drumherum kommen.
Die von Nord nach Süd gehen.
Genau, diese Südling-Geschichte zum Beispiel. Da denke ich, macht die Landesregierung das auch gut. Wirklich einen öffentlichen Dialog mit Beteiligten,
Trassen.
Mit Fachkräften zu den Trassen werden gehört und auch Umweltverbände und alles. Da muss man gucken, wie viel man tatsächlich braucht.
Es gibt ja Aussagen, die sagen, die Bürger und Bürgerinnen werden bevormundet. Auch jetzt zum Beispiel, wenn man das Energieeinsparungsgesetz anschaut. Die Häuslebesitzer würden gezwungen, unsinnige Dämmungsmaßnahmen und Heizungsaustauschungen zu machen. Was sagen Sie dazu?
Also für mich sind das Investitionen in die Zukunft. Ich denke, der Klimawandel ist die Herausforderung, die wir haben in diesem Jahrhundert. Und ich meine, wenn wir den nicht in den Griff kriegen, dann brauchen wir über Flüchtlinge, über Fluchtursachen, also dann sind die Probleme, die wir jetzt haben, klein dagegen, was dann kommt. Was wirklich, wenn das weitergeht, wenn der Meeresspiegel ansteigt, wenn die Umwelt-Naturkatastrophen zunehmen. Von daher ist es für mich völlig klar, dass wir da ran müssen an diese Themen, Gebäudedämmungen, alles, was jetzt gebaut wird, Standards, die auch in Zukunft dann bestehen, was zum Beispiel ja auch ist, die Behindertengerechtigkeit. Wir werden immer mehr alte Menschen bekommen und es macht Sinn, das jetzt in Neubauten zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen teurer ist, aber wenn ich es hinterher in der Sanierung, im Umbau machen muss, ist es allemal teurer. Also für mich sind das Investitionen in die Zukunft und machen Sinn.
Genau, ja. Und Sie sind, denke ich, froh darüber, dass die Kernkraftwerke Philippsburg und Neckarwestheim 2022 abgeschaltet werden?
Sehr froh.
Leider erst dann?
Ja.
Ich wohne 10 Kilometer von Neckarwestheim weg und bin froh um jeden Tag, wenn das nicht mehr läuft.
Ja, ich denke, das war jetzt wichtig, da einen Konsens zu finden. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es schneller geht, aber Hauptsache dieser Konsens hält für die Zukunft.
Es gibt ja Überlegungen, sogar wieder neu einzusteigen und zu sagen, da, die Franzosen und die Engländer, die bauen neue Werke und die Tschechen. Können wir denn da einfach wegbleiben?
Also für mich ist das völlig absurd nach Fukushima und im Prinzip ja schon immer. Und nach da jetzt wirklich wieder über Atomkraft nachzudenken, es ist, also jetzt auch logisch gesehen war das, der Weltstrombedarf an Atomkraft, ich glaube, der liegt bei 4%. Also das ist eine Technologie, die auch niemals unseren Energiebedarf decken kann, völlig unabhängig von allen Risiken und allen Lagerungsproblemen und was, die wir uns damit aufhalsen, auch von den Kosten. Aber es ist, wir haben Sonne, wir haben Wind, wir haben Biomasse, wir haben Wasser, haben...
Wir haben so viel, dass wir diese schlimme Technik eigentlich nicht brauchen, die nicht beherrschbar ist.
Ne? Und auch wirtschaftlich ist das doch das ist doch das, was Deutschland ausmacht, dass die Technologien entwickeln. Und darin müssen wir stark sein. Und das.
Und da können wir mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Nicht, indem wir auch noch neue Atomkraftwerke bauen, sondern die anderen Technologien weiterentwickeln und beispielhaft für die Welt eigentlich sind. Ne?
Ganz
und
genau.
Die Deutschen
wir müssen
sind
zeigen,
kluge
dass
Köpfe.
Es geht mit den Erneuerbaren und das tun wir auch.
Und Fracking ist kein Thema für uns.
Fracking
in Baden-Württemberg.
Ist für mich, nein, aber das sehen ja zum Glück, glaube ich, alle so.
Die Amis betreiben es ja ganz intensiv. Aber
verhindern müssen und da sind wir auch ganz eindeutig von den Grünen aus.
Ja, eine klare Position. Ich komme noch zur Frage, die mit der Wirtschaftspolitik zusammenhängt und mit der ganzen Welt. Es gibt gerade Verhandlungen zu TTIP. Mit den Vereinigten Staaten. Es gibt Verhandlungen auch mit Kanada gerade im Moment. Da gibt es ganz viel Gegenwind auch von vielen Gruppierungen. Ich glaube auch von den Grünen und von den Gewerkschaften, dass man dies verhindert, weil da zu viel verdeckt sozusagen verabredet wird, was die Bevölkerung nicht weiß.
Also das ist zum einen, dass der Prozess ja völlig intransparent ist, aber Sie haben ja CETA erwähnt, das Handelsabkommen mit Kanada, das ist ja inzwischen bekannt und ich glaube, es ist klar, dass das im Prinzip die Blaupause ist für das, was auch in TTIP stehen wird und da ist völlig klar, dass gerade dieser Investitionsschutz, also diese Justiz, diese Paralleljustiz zum Beispiel für uns völlig inakzeptabel ist und zum Beispiel auch im Mittelstand, glaube ich, hier im Ländle schwächen würde.
Wäre sicher kontraproduktiv, klar, ganz klar.
Und dann was Agrar angeht, ist auch klar, dass das den...
Also hat ganz viele negative Auswirkungen.
Ja, Daseinsvorsorge, Verbraucherschutz, die Amerikaner haben ja, also wir haben ja das Vorsorgeprinzip in Deutschland, was ich auch für unbedingt richtig halte und die Amerikaner haben im Prinzip ja das Umgekehrte, da muss der Staat ja nachweisen, dass irgendwas schädlich ist. Ja. Um das vom Markt zu nehmen. Und das sind alles so Sachen, die sind für mich nicht verhandelbar. Von daher TTIP in dieser Form auf keinen Fall.
Ja, das ist eine klare Position. Frau Niemann, noch eine Frage zu dem Thema Beruf und Familie. Sie sind Mutter, Familienfrau, berufstätig. Und wie erleben Sie gerade die Situation von Familien und in Vereinbarkeit mit Beruf?
Ich merke, dass gerade die jungen Familien wahnsinnig belastet sind. Also das es ist so, dass, was ja auch schön ist, was wir auch wollen, dass immer mehr beide Eltern berufstätig sind, auch immer früher einsteigen im Prinzip. Das ist toll, dass sie das können, dass sie die Wahlfreiheit haben, weil Kita-Plätze ausgebaut wurden, weil Ganztagsschulen angeboten werden und so. Trotzdem ist es im Alltag schwer zu organisieren. Also da müssen wir weiter dran arbeiten und Familien auch entlasten. Und also ich denke, es geht vor allen Dingen über die Qualität und natürlich auch Betreuungszeiten und sowas. Es muss aber auch über am Arbeitsplatz, über andere Arbeitszeiten, über andere Arbeitsstrukturen gehen, dass es funktioniert.
Also das heißt, die berufliche Seite muss geklärt werden, muss flexibler werden, denke ich, auch familienfreundlicher werden.
Muss auch klar sein, dass wenn ich nach Hause muss, weil ich mein Kind vom Kindergarten oder was abhängt, dann ist klar, ohne Diskussion, natürlich gehen sie jetzt.
Und die Betreuungszeiten so sind, dass sie auch dann passen. Ne? Ja. Dass die Menschen nicht in Hetze kommen, in Burnout. Wir beobachten im Land mehr Erkrankungen in der Richtung und es hat sicher auch die Ursache, dass hier manches nicht zusammenpasst.
Ist sicherlich in dem Bereich. Ich denke, da ist auch die ständige Verfügbarkeit über E-Mails und diese ganzen modernen Medien auch ein Thema, wo man ganz genau hingucken muss.
Was immer sozusagen auf dem Sprung, immer online und immer gefragt. Ja. Frau Diemann, wir kommen zum Schlussvotum von Ihnen. Was liegt Ihnen besonders am Herzen oder was ist Ihnen besonders wichtig für den Wahlkreis Schwäbisch Hall?
Mir ist besonders wichtig, dass der Wahlkreis Schwäbisch Hall, der ja schon ländliche Strukturen hat, dass er eben weiter attraktiv ist für Familien, dass die hier gerne leben wollen. Und das ist ja auch verknüpft dann mit Arbeitsplätzen, also dass auch die Unternehmen sich hier weiter gerne ansiedeln, weiter hierbleiben wollen. Mhm. Und das alles mit Erhalt unserer schönen Kulturlandschaften hier.
Ja, herzlichen Dank für Ihr Schlussvotum. Herzlichen Dank, dass Sie eine Stunde mein Gesprächspartnerin waren.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch noch für die letzten heißen Tage im Wahlkampf.
Danke.
Danke für das Gespräch mit Ihnen. Ich danke auch den Hörerinnen und Hörern, dass Sie so am Radio oder am Laptop geblieben sind und hoffentlich eine interessante Stunde haben wir erlebt. Morgen gibt es eine neue Sendung und der Volker Stücklen sagt Ade.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.